PrEP ist die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe und wird eingesetzt als Vorsorge vor einer Ansteckung mit HIV. Die HIV-PrEP hat sich seit ihrer EU-Zulassung im Jahr 2016 zu einer etablierten und zuverlässigen Säule der HIV-Prävention entwickelt. Für Menschen, die eine Krankenversicherung in Deutschland haben, werden seit September 2019 die Kosten der PrEP übernommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Mein Name ist Sibylle Somogi, ich bin Referentin für Infektionsschutz und Hygiene der Akademie. Welche Rolle spielt die PrEP eigentlich in der HIV-Beratung und erhalten Menschen, die in Deutschland keinen Zugang in das Regelgesundheitssystem haben, die PrEP ebenso? In mehreren deutschen Großstädten wird die PrEP im ÖGD schon seit vielen Jahren rezeptiert und betreut. Was raten ExpertInnen, wenn sie eine PrEP-Sprechstunde etablieren wollten, aber das Gefühl haben, es wäre zu kompliziert oder zu schwierig? Diese Themen diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Dr. Daniel Schmidt, er ist Epidemiologe im Fachgebiet HIV und weitere sexuell übertragbare Erkrankungen am Robert-Koch-Institut in Berlin. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, Sibylle.
Ich begrüße auch ganz herzlich Gerhard Schlagheck. Er ist Diplom-Sozialarbeiter und tätig in der Beratungsstelle Casablanca. Das ist das Zentrum für HIV und sexuell übertragbare Infektionen in Altona. Herzlich willkommen, Gerhard.
Danke, hallo zusammen.
Und ich begrüße auch Dr. Tessa Winkel. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde am Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung am Standort Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich freue mich, dass du da bist, Tessa.
Ja, hallo, ich auch.
Gerhard, ich würde gerne mit dir starten. Und zwar gibt es ja seit September die Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenkassen für die PrEP für die gesetzlich Krankenversicherten mit einem substanziellen HIV-Infektionsrisiko. Wer zählt denn eigentlich zu den Versicherten mit einem substanziellen HIV-Risiko?
Seit September 2019, ja. Das ist in den deutsch-österreichischen Leitlinien aufgelistet. Menschen, die in den vergangenen 6 Monaten ein oder mehrere STI hatten, Chlamydien, Tripper, Syphilis, Menschen, die in einer serodiskordanten Partnerschaft sind, Menschen, die ein hohes Risiko bei Sexualität eingehen, das sind nicht unbedingt Menschen in der Sexarbeit. Das ist durchaus aufgrund meiner Beratungsstelle, meiner Arbeit eine Zielgruppe für mich. Allerdings sind sie jetzt in den neuen Leitlinien explizit erwähnt auch Cis-Frauen in der Sexarbeit. Die beiden anderen würden mich sicherlich gerne ergänzen, wenn ich jetzt eine Gruppe vergessen habe.
Ja, ich weiß nicht, habe ich vielleicht nur nicht gehört, hast du bestimmt gesagt, so klassisch ja immer noch MSM, die wir als erstes mal mitdenken bei der PrEP, genau.
Ja. Drogengebrauchenden Menschen werden auch explizit benannt und insgesamt Menschen, die wechselnde Partner haben, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch der Partner oder Partnerin vielleicht HIV-infiziert ist.
Und haben denn damit jetzt alle gesetzlich Versicherten einen Anspruch auf eine Kostenübernahme der PrEP? Gerhard, vielleicht kannst du das nochmal erläutern kurz?
Die entsprechenden Facharztpraxen, die PrEP verschreiben, halten sich in der Regel an die Leitlinien und die Gruppen, die da aufgelistet sind. Ich habe mit den versicherten Menschen wenig zu tun, aber ich gehe davon aus, dass wenn jemand PrEP haben möchte, ist der Zugang auch gesichert und da würde sich niemand sperren.
Also grundsätzlich hat jeder gesetzlich Versicherte einen Anspruch darauf, wenn er eben bestimmte HIV-Risiken hat. Die Frage, ob dann Ärztinnen immer mitgehen und das auch immer wissen, ist so ein bisschen die Frage, ob das überall auch bekannt ist. Also wir hören schon manchmal auch, dass Leute nicht genau wissen, ob sie jetzt dafür in Frage kommen und dann auch im medizinischen System nicht so ganz vielleicht optimal beraten werden. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist auch nicht bei allen Ärztinnen, glaube ich, immer so präsent, dass die Ausgestaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung durchaus die Möglichkeit bietet, vielen Menschen die PrEP auch anzubieten. Also nicht nur schwulen Männern oder MS-Männern, die Sex mit Männern haben.
Ich würde auch gerne,
Tessa, ja.
Weil ich glaube tatsächlich, du hast völlig recht, Daniel, und das, ich denke, es macht eigentlich wirklich immer Sinn, die versicherten Menschen in die HIV- oder infektiologischen Schwerpunktpraxen zu schicken, weil da einfach die Expertise für die PrEP da ist. Sowohl was eben Gruppen, die Zugang haben oder Menschen, die Zugang haben sollten, angeht, wie auch die Abrechnung. Also prinzipiell könnten es ja auch hausärztlich oder anders andere Fachrichtungen betreuen. Aber wenn man sich da nicht im täglichen Geschäft mit beschäftigt, ist es, glaube ich, doch dann schwer. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem. Also ich denke, in den Metropolen hat man jetzt kein Problem mit PrEP, weil es einfach genug spezialisierte Praxen gibt. Aber so in der Fläche, vielleicht im ländlichen Bereich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da insgesamt auch für versicherte Menschen schwierig ist, weil es einfach wenig Praxen gibt, die sich explizit damit beschäftigen.
Mhm. Das stimmt. Und in den Metropolen, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, in Hamburg ist es durchaus schwierig, wenn man mit PrEP starten möchte, einen Termin in der einschlägigen Praxis zu bekommen. Das ist oft auch mit Wartezeiten verbunden. Also das könnte man durchaus ausbauen.
Tessa, die PrEP-Therapie erfolgt ja nach einer Leitlinie. Das habt ihr jetzt schon mehrfach erwähnt. Das Ziel dieser Leitlinie ist der Schutz von Personen mit hohem HIV-Risiko. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Leistungen umfasst jetzt denn eigentlich der gesetzliche Anspruch auf die PrEP?
Genau. Also der gesetzliche Anspruch auf die PrEP ist natürlich erstmal die Betreuung, die Beratung, die Anamnese, die ärztliche Betreuung. Dann natürlich der Ausschluss von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen vor Beginn der PrEP. Die Medikamente werden rezeptiert und von den Krankenkassen dann bezahlt. Da hat man wahrscheinlich diesen gesetzlichen Selbstbehalt von diesen 5 Euro oder was das immer ist. Und die regelmäßig geforderten Untersuchungen. Also man testet ja vorher, ob die Nierenfunktion in Ordnung ist und verläuft dann auch nochmal. Man sollte alle 3 Monate einen negativen HIV-Test haben. Man kann so ein bisschen streiten, wie oft man andere sexuell übertragbare Infektionen testen möchte bei asymptomatischen Menschen. Aber das sind alles Untersuchungen, die bei versicherten, gesetzlich versicherten Menschen von den Kassen auch übernommen werden. Das heißt, eigentlich ist die PrEP damit abgedeckt und den Menschen entstehen keine größeren Kosten.
Okay, ich danke dir. Die Einführung der PrEP wird im Rahmen eines vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierten und vom RKI geleiteten Forschungsvorhaben begleitet und evaluiert. Daniel, du bist am RKI für dieses Projekt verantwortlich. Kannst du uns dieses Projekt mal kurz skizzieren?
Ja, also mit der Einführung der HIV-PrEP als Kassenleistung hat der Gesetzgeber auch eine wissenschaftliche Evaluation dieser neuen Leistung vorgesehen und das RKI hat sich dann auf eine entsprechende Ausschreibung beworben und den Auftrag dafür bekommen. Und dieses Projekt habe ich geleitet in der Zeit von 2020 bis 2021 und im Anschluss an diese PrEP-Evaluation fing dann in 2022 das danach laufende Projekt, die PrEP-Surveillance an, in der es darum ging, eine kontinuierliche PrEP-Surveillance für Deutschland eigentlich aufzubauen. Wir haben dabei stark auf Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Nutzung von Sekundärdatenquellen fokussiert. Aber es gab auch Befragungen und einen Community-Beirat. Und dieses Projekt lief in der Zeit von 2022 bis 2024 und wurde dann danach leider nicht weiterfinanziert, was schade ist.
Daniel, ich würde gerne nochmal auf die Datenlage eingehen. Wie sind denn eigentlich die Auswirkungen der PrEP jetzt auf das HIV-Infektionsgeschehen in Deutschland?
Also nach allem, was wir in den verschiedenen Datenquellen sehen, ist die PrEP zunächst mal hocheffektiv bei der Verhinderung von HIV-Infektionen bei den PrEP-Nutzenden. Ja, also das sind äußerst seltene Ereignisse, dass PrEP-Nutzende eine HIV-Infektion haben. Und wenn man dann nach den Gründen fragt oder auch in Medikationsdaten das auswertet, dann sieht man, dass diese HIV-Infektionen eigentlich fast ausnahmslos in einer Zeit ohne PrEP-Einnahme stattfanden. Also entweder lagen dort PrEP-Pausen vor oder die PrEP-Nutzenden berichten dann selbst, dass sie anlassbezogene Einnahme hatten, die aber den Zeitraum der vermuteten Infektion nicht abgedeckt hat. Und oft wird die HIV-Infektion dann auch bei der nächsten regulären PrEP-Kontrolle aufgedeckt oder beim Besuch zum nächsten, also zur Reinitiierung der PrEP, wenn jetzt eine Pause vorher stattgefunden hat. Das zeigt also auch, wie wichtig der HIV-Test im Rahmen der PrEP-Begleitung ist und dass dadurch auch frühzeitig dann HIV-Infektionen auch wieder aufgedeckt werden. Inwiefern jetzt die PrEP-Nutzung insgesamt auf das HIV-Infektionsgeschehen in Deutschland einen Einfluss nimmt, das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil man dort die Zusammenhänge natürlich jetzt nicht immer so 1:1 ganz klar über alle Menschen hinweg feststellen kann. Wir nehmen aber schon an, dass in der Gruppe, wo die PrEP am meisten genutzt wird, also bei Männern, die Sex mit Männern haben, dass dort auch ein relevanter Einfluss auf die HIV-Infektion stattfindet und das auch zu einem Rückgang führt. In anderen Populationen, wo eben bisher kaum PrEP-Nutzung stattfindet, können die Effekte natürlich auch so nicht ihre Wirkung zeigen dann.
Und kannst du mal sagen, wie viele Menschen in Deutschland erhalten eigentlich aktuell die PrEP? Kann man das aus den Daten rauslesen?
Das kann man, denke ich, ganz gut herauslesen. Also das sind natürlich dann auch Hochrechnungen und Schätzungen, die basieren auf Apothekenabrechnungsdaten und auch Daten zur PrEP-Einnahme. Aber diese Datenquelle ist sehr gut und dort sehen wir eben die Anzahl der Menschen, die diese Pillen einnehmen. Und wenn wir dann noch hochrechnen, die anlassbezogene Einnahme mit einbeziehen und auch Menschen ohne GKV-Versicherung, dann schätzen wir mit Stand Ende 2024 rund 40.000 PrEP-Nutzende in Deutschland.
Ja, danke schön. Das war jetzt gerade schon ein gutes Stichwort, keine KV. Gerhard, dein Augenmerk und Interesse im Beratungszentrum Casablanca liegt ja auf Menschen in prekären Situationen ohne Zugang zu einer Krankenversicherung. Wer sind eigentlich die Menschen, die keinen Zugang zur Krankenversicherung haben?
Ja, das sind vor allem Menschen, die nicht unbedingt legal in Deutschland leben und deswegen keine Krankenversicherung haben. Das sind Menschen, die zum Teil das Geld nicht haben, um die Versicherung, die sie privat bezahlen müssten, zu leisten und damit dann entsprechend auch keinen Zugang mehr zu den Leistungen der Krankenversicherung haben. Es sind häufig Menschen, die in der Sexarbeit aktiv sind, die auch sehr mobil sind, die auch nicht unbedingt in Deutschland ansässig sind, sondern in ganz Europa unterwegs sind. Das sind Menschen aus Hochprävalenzländern, die zum Teil in versteckten Communities, in Beziehungen sind, wo dann auch ein Partner, eine Partnerin positiv ist und aber eben kein regulärer Zugang zu PrEP als Schutz in der Situation besteht. Und auch MSM, die aus einem anderen Land kommen und mit einer sehr schlechten Versicherung zum Beispiel ausgestattet sind, die nicht unbedingt prophylaktische Maßnahmen wie die PrEP finanziert. Das sind Au-pair-Menschen, das sind Menschen, die hier ein Studium haben für 2, 3, 4 Semester und entsprechend damit nicht abgesichert sind.
Das heißt, diese Personengruppe hat jetzt auch keinen Anspruch auf eine PrEP-Beratung oder eine PrEP-Kostenübernahme oder wie ist das?
In den Arztpraxen nicht, nein. Aber das ist ja etwas, was wir durchaus leisten, wenn jemand zu uns kommt. Ist der erste Schritt die Beratung. Die Beratung auch für alle Menschen, die eigentlich Zugang haben zu PrEP in den Arztpraxen, die berate ich durchaus auch, damit sie in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Aber eben alle Menschen ohne Zugang zu Versicherungsleistungen sind dann in unserer Beratungsstelle und werden entsprechend begleitet.
Das heißt, Tessa, diese Personengruppe, die berätst auch du natürlich im Gesundheitsamt als Ärztin. Und wie können denn diese Menschen jetzt in prekären sozialen Verhältnissen oder die sogar von Armut betroffen sind, trotzdem eine PrEP erhalten?
Genau, also ich finde ja unser Gesundheitssystem, so gut das ist, ist ja sehr hochschwellig und es schließt einfach sehr viele Menschen aus. Und irgendwie tun wir immer so, als wäre das gar nicht so, als würden alle Menschen, die in Deutschland leben, auch krankenversichert sein, was eben einfach so nicht ist. Deswegen bin ich ganz froh über die Parallelstruktur auch im ÖGD. Wir sehen genau die Menschen, die Gerhard auch beschrieben hat, die aus verschiedensten Gründen keinen Zugang ins Regelsystem haben. Und wenn sich da, also viele kommen schon mit dem Wunsch nach PrEP oder manche, die kennen das dann noch gar nicht, aber wenn ich so den Eindruck habe, oh, da könnten die schon von profitieren und das erkläre, dann ist es manchmal so, ach ja, okay, wunderbar. Und dann werden die ausführlich beraten, dann werden die eben auch bei uns wirklich natürlich getestet. Wir haben ja sowieso das HIV- und STI-Testangebot. Und dann, wenn wir zusammen mit denen zum Schluss kommen, dass sie eine PrEP brauchen, dann rezeptieren wir das auch. Aber die Krux ist für uns und für die Menschen häufig auch, dass wir das nur privat rezeptieren können. Dadurch, also die sind ja nicht versichert und wir arbeiten auch nicht mit den Krankenversicherungen. Das heißt, da gibt keinen Weg in eine Finanzierung. Das heißt, wir stellen den Privatrezepte aus über die PrEP. Das ist ja im Moment so 50-60 € pro Monat, kann man da bei kontinuierlicher Einnahme rechnen. Und das müssen die Leute dann selber bezahlen. Die müssen also die Beratung, die Testung auf HIV und STIs und den Service durch uns nicht bezahlen. Das ist kostenfrei, aber die müssen das Medikament dann eben noch kaufen. Und da gibt es leider im Moment auch noch keine Möglichkeit, das über zum Beispiel die Clearingstellen oder irgendwie anders laufen zu lassen. Also für Menschen, also Menschen, die nicht krankenversichert sind, sind ja nicht zwangsläufig mittellos. Also es gibt ja durchaus Menschen, die keinen Zugang haben und das aber kaufen können. Dann ist ja natürlich wunderbar. Aber wenn das Menschen sind, die wirklich ein geringes Einkommen haben, also in Berlin gibt es da noch keine Möglichkeit im Moment. Da wird vielleicht was aufgelegt werden demnächst. Aber es ist, letztendlich sind sie dann auf sich gestellt, müssen das selber kaufen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ob man dann zum Beispiel auch eher auf Anlass bezogen geht, weil man dann einfach länger hinkommt mit seinen Medikamenten.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Du hast gesagt, anlassbezogen. Du beziehst dich damit ja auch auf die unterschiedlichen Einnahmeschemata. Da gibt es ja zwei. Also das Standardeinnahmeschema, das sozusagen kontinuierlich erfolgt, und die anlassbezogene Einnahme. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Genau. Also die PrEP ist zugelassen in Deutschland. Fun Fact, ist auch nur zugelassen in Verwendung mit Kondomen, was natürlich genau eben der Witz ist, dass das nicht stattfindet. Aber zugelassen ist es dann eigentlich nur in der kontinuierlichen Einnahme, also jeden Tag eine Tablette, möglichst ungefähr zur selben Zeit und gut ist. Man kann es aber auch on demand quasi nehmen, also anlassbezogen. Da gibt es gute Daten, aber eher für cis-männliche Menschen, dass man einfach sagt, naja, wenn man also weiß, man wird wahrscheinlich ungeschützten Sex haben, also Party-Setting oder irgendwie was, oder kann das einfach ganz gut planen und dann kann man auch kurz davor, also 24 bis 2 Stunden vor dem Risiko mit der doppelten Dosis der PrEP anfangen, nimmt das dann 24 Stunden weiter bis 2 Tage nach dem letzten Risiko und dann kann man das auch so quasi anlassbezogen nehmen. Das ist gar nicht schlecht, wenn man das selber bezahlt und wenn man also irgendwie so ein geplantes oder planbares Leben hat, dass man das irgendwie zeitlich auch hinkriegt. Die PrEP hat, also das ist so im Schwung, das wird sich sicher in der nächsten Zeit nochmal ändern. Im Moment sind die Leitlinien aber noch so, dass wir sagen, auf den verschiedenen Schleimhäuten gibt es verschiedene Zeitintervalle, bis da ein Wirkspiegel aufgebaut ist. Deswegen reden wir eigentlich mit der On-Demand-Einnahme wirklich eher für anale Aufnehmekontakte, noch nicht so für vaginalen Verkehr. Da sagt man lieber 7 Tage vorher und vielleicht auch lieber ein bisschen länger danach, sodass das mit On-Demand meistens für Cis-Frauen oder vielleicht Trans-Männer, die assigned female at birth, das vielleicht nicht so hinhaut. Deswegen sagt man da dann lieber durchgehend die PrEP einnehmen.
Und Daniel, gibt's da denn von Seiten deiner Projekte Daten, wie die Verhältnisse sind jetzt der beiden Einnahmeschemata im Vergleich?
Ja, also wir haben auch dazu Daten. Wir können verschiedene Datenquellen nutzen, hier zum Beispiel Krankenkassendaten, aber auch Befragungen. Und was wir sehen ist, dass der Anteil derjenigen mit täglicher PrEP-Einnahme doch relativ hoch ist, bei etwa so 70% liegt. Das heißt also, rund 30% nehmen die PrEP anlassbezogen. Und das scheint eben auch gut zu funktionieren. Dennoch muss man auch da eben gut aufklären, was anlassbezogene Einnahme bedeutet und wie man sich da eben gut schützt, weil wir ja gesehen haben, die HIV-Infektionen finden dann schon eben in diesen Zeiten statt, wo die PrEP nicht eingenommen wurde. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, auch die PrEP so einzunehmen und eben, wenn man entsprechend dazu berät, denke ich, ist das auch vertretbar.
Dankeschön. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, wie die HIV-PrEP-Sprechstunde oder die Beratung eigentlich aussieht bei euch, Tessa, und auch bei dir, Gerhard. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erzählen, wie denn eigentlich so ein Tag in eurer PrEP-Sprechstunde aussieht. Gerhard, magst du vielleicht mal beginnen?
Ja, gerne. Wir haben gar keine spezifische PrEP-Sprechstunde. Wir haben an 4 Tagen in der Woche geöffnet und wenn jemand mit dem Thema kommt, dann wird es in dem Moment bearbeitet. Es passt einfach ganz normal in den Alltag. Ich bespreche mit Menschen, die neu sind in bestimmten Situationen, grundsätzlich PrEP. Das sind zum Beispiel Sexarbeitende, die neu kommen. Hauptsächlich Männer und Transfrauen in der Sexarbeit, zunehmend aber auch Cis-Frauen. Das ist eher noch eine neue Gruppe und es ist eher eine Gruppe, die Wissen verlangt, aber nicht unbedingt sich zu PrEP entscheiden kann oder das auch nicht tut. Und wenn ich in dem Moment schon merke, dass könnte sinnvoll sein, oder das ist jemand mit Vorerfahrungen und es braucht nur eine Anschlussorganisation für PrEP, dann kann man dann gleich die nächsten Schritte einleiten. Wenn ich das Gefühl habe, die Person weiß, wie es funktioniert, ich habe es ausreichend erklärt, dann werden entsprechend die STI-Checks gemacht, die Nierenwerte werden untersucht und dann dauert es meistens eine Woche, bis die Ergebnisse da sind, bis man dann wirklich auch mit dem Rezept und dann mit der PrEP starten kann. Es kann auch sein, dass die Situation folgendermaßen ist. Jemand ist sehr erfahren, kann das glaubhaft machen. Das Risiko ist sehr hoch für eine Infektion, dass man dann auch, bevor man schon die Ergebnisse hat, ein Rezept schreibt. Das mache ich dann nicht. Das macht dann immer eine ärztliche Kollegin. Das ist dann eine individuelle Entscheidung. Jede Situation ist individuell und jede Situation wird individuell betrachtet und dementsprechend auch die Entscheidung getroffen. So in etwa. Ich denke, in Berlin wird es ähnlich sein.
Genau. Ja, Tessa, vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, wie es bei dir aussieht. Und vielleicht kannst du noch was sagen dazu, ob es so eine Art Leitfaden eigentlich gibt für die ärztliche Sprechstunde im ÖGD zum Thema HIV-STI?
Genau, also zum Leitfaden vorneweg. Also wir haben keinen spezialisierten Leitfaden jetzt für den ÖGD, sondern wir halten uns natürlich auch an die deutsch-österreichische Leitlinie. Also wir betreuen das so, wie man das auch machen würde, wenn man in der Schwerpunktpraxis sein würde, nur dass wir es eben nicht zugelassen haben. Aber wir machen das, wir haben keinen Sonderweg für den ÖGD in dem Sinne. Und sonst machen wir das tatsächlich auch so, wie das Gerhard aus Hamburg berichtet hat. Wir betreuen seit 2018 in meiner Sprechstunde die PrEP. Wir hatten ganz am Anfang tatsächlich so, als wir dachten, ui, das ist so riesig aufwendig und ganz komplex, da hatten wir tatsächlich mal so eine extra Sprechstunde eingerichtet. Das haben wir aber gar nicht lange gebraucht. Mittlerweile ist es genauso wie bei euch in Hamburg. Es läuft in unserer ganz normalen Sprechstunde mit. Also wir machen die PrEP-UserInnen einfach ganz normal mit, weil das so gut in den Alltag auch eigentlich passt. Manchmal ist es geplant, da wissen wir schon, da kommt eine Person mit einem PrEP-Anliegen oder irgendwie um PrEP drumherum. Manchmal ergibt sich das einfach aus den ganz normalen Beratungsgesprächen und dann legen wir halt gleich los, je nachdem, wie das ist. Und ich berate viele Menschen. Also es ist halt immer so, wie in der gesamten Sprechstunde, ist halt total bunt und ganz verschieden. Grob kann man sagen, die Menschen, also viel PrEP, also wenn es versicherte PrEP-Userinnen sind, dann kläre die durchaus auf und erzähle ihnen was dazu, aber die docke ich dann in den Schwerpunktpraxen an, weil wir einfach für die nicht zuständig sind. Und wenn das eben Menschen sind, die nicht versichert sind, also ich sehe doch sehr viele MSM, die so, sagen wir mal, so auf der Durchreise sind, also entweder vielleicht manchmal auch im Rahmen von Sexarbeit und wirklich da mobil, aber auch viel so Expats, Backpacker, irgendwie Leute, die irgendwie zufällig mal auf der Durchreise in Berlin dann sind und feststellen, oh, mit der PrEP, das, ja, die haben schon Erfahrung, die haben mal nicht genug mitgenommen oder brauchen was. Also ich schreibe manchmal auch wirklich dann nur, ich mache dann die Teste und schreibe den Folgerezepte auf, so nach dem Motto, ja, und nächstes Mal machen sie den Test dann in Barcelona oder wo sie jetzt gerade dann sind. Das sehe ich tatsächlich relativ viel. Ich sehe sehr viele Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, aber eher cis-weibliche Menschen. Die spreche ich proaktiv alle auf PrEP an, weil diese Studie aus der Deutschen AIDS-Hilfe von letztem oder vorletztem Jahr ja gezeigt hat, dass gerade im Bereich der weiblichen Sexarbeit, die hat gar nicht so sehr gezeigt, dass der Bedarf riesig groß ist, aber dass es eine Wissenslücke gibt. Und viele von den befragten Personen haben gesagt, ja, brauche ich gar nicht so dringend, aber ich hätte es eigentlich ganz gerne mal gewusst. Und meine schwulen Freunde, die kennen alle PrEP und haben das. Und mir hat es nie jemand gesagt, dass das vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre. Deswegen spreche ich das tatsächlich immer an, auch gar nicht so unter der Prämisse, hallo, Sie brauchen das jetzt unbedingt, sondern mehr so, ach, das gibt's halt, das gibt's nicht nur für Männer, sondern es gibt es für alle Menschen. Und wenn Sie das Gefühl haben, aufgrund Ihrer Lebensumstände oder aufgrund Ihrer Arbeitsbedingungen oder wie auch immer, könnte das was sein. Also das mache ich immer. Es wird gar nicht viel nachgefragt tatsächlich, aber es ist wirklich so, die finden das dann immer gut, wenn sie es wenigstens mal gewusst haben, gerade die Frauen, die ich sehe. Und ehrlich gesagt auch so polylebende Menschen, sexpositive Menschen, Partymenschen, die spreche ich darauf an, einfach um das Wissen breiter zu streuen, dass es PrEP überhaupt gibt und eben auch abseits der bekannten Gruppen. Mhm. Genau, und das baue ich immer so in die normale Sprechstunde ein und Sozialarbeitenden machen das auch so und es passt super. Ja.
Daniel, du wolltest gerne noch was ergänzen.
Ja, also auch das Sprechen über die PrEP kann auch weitere Informationen sozusagen rund ums Thema mitvermitteln. Zum Beispiel ist es auch teilweise so, dass Sexarbeitende berichtet haben, sie wissen noch nicht mal, dass es die Postexpositionsprophylaxe gibt. Also wenn etwas passiert ist, was irgendwie ein Kondomunfall oder Gewalt im Spiel oder ähnliches, dass sie dann die Postexpositionsprophylaxe, also hinterher 28 Tage Tabletten einnehmen können, um sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Und das kann auch ein Weg sein, das auch mit bekannter zu machen.
Mhm. Wir hören ja jetzt aus Hamburg und Berlin, wie die Situation da aussieht. Daniel, du leitest ja, wie gesagt, dieses Forschungsprojekt PrEP-Surf, also Surveillance der Versorgung mit der HIV-Exposition-Prophylaxe. Gibt es da eigentlich regionale Unterschiede? Siehst du das an den bisherigen Daten?
Ja, also wir sehen deutliche regionale Unterschiede in der PrEP-Nutzung mit mehr PrEP-Nutzung in städtischen Gebieten und Metropolen, beispielsweise in Berlin und Hamburg, mit hohen Zahlen PrEP-Nutzung bezogen auf die Einwohnenden und auf den vermuteten Bedarf. Und das hat sicherlich zum einen mit einer Konzentration auch von bestimmten Gruppen, also Männern, die Sex mit Männern haben, in Metropolen zu tun, aber sicherlich auch mit bestehenden Versorgungsstrukturen und der Verteilung von HIV-Schwerpunktzentren, die eben bisher einen Großteil der PrEP-Versorgung leisten und dann eher in städtischen Gebieten auch angesiedelt sind.
Danke dir. Ich würde jetzt noch mal gerne, Gerhard, von dir ein bisschen was dazu erfahren, wie der Prozess und die Gestaltung eigentlich deiner Beratung aussieht. Gibt es denn spezifische Besonderheiten deiner unterschiedlichen Zielgruppen, die jetzt keine KV haben? Kannst du das vielleicht ein bisschen, ja, mal ein bisschen plaudern sozusagen, was bei dir da los ist in der Sprechstunde?
Es sind ja spezifische Gruppen, mit denen ich dann zu tun habe, die Interesse an PrEP haben. Häufig sind es, wie Tessa das auch schon sagte, Menschen aus der Sexarbeit und dann häufig Männer, Cis-Männer oder Trans-Frauen, die häufig aus einem anderen Land kommen und dann als erstes schon mal eine Sprachbarriere in der Regel mit sich bringen. Selten sprechen sie Deutsch, das heißt, ich muss in einer anderen Sprache kommunizieren. Jetzt habe ich das Glück, dass ich an mehreren Tagen Dolmetscherinnen für spanische Übersetzung zum Beispiel habe und viele sprechen Spanisch und kennen sich zum Beispiel mit PrEP gut aus, weil sie aus Spanien kommen, aus Südamerika, wo PrEP viel weiter verbreitet ist oder viel leichter zugänglich ist. Und ich habe die Dolmetscherin, meine eigenen spanischen Kenntnisse sind da sehr begrenzt. Das heißt aber, ich muss es mit Sprache machen. Gleichzeitig ergibt sich daraus schon manchmal der kulturelle Unterschied, der beeinflusst, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Mit meinem Deutschen denke ich, wir haben jetzt eine Struktur, in der Struktur muss es laufen, es ist streng geregelt und es hat auch Sinn, dass Regeln streng sind, damit nichts schief geht. Jemand, der aus einem, sagen wir mal, eher entspannteren Kulturkreis kommt, nimmt das nicht unbedingt immer alles so ernst. Und es ist dann meine Aufgabe, sagen wir mal, den roten Faden durch dieses Chaos zu legen, um am Ende doch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das ist durchaus manchmal nicht ganz ohne Anspruch in dem Kontakt.
Also in welcher Art von Beziehung stehst du denn dann zu deinen KlientInnen?
Manchmal sehe ich sie zum ersten Mal, manchmal sind sie auch regelmäßig da und dann habe ich durchaus eine gute Beziehung. Das ist häufig Beziehungen, die zum Beispiel aus aufsuchender Arbeit entstehen, leben ja davon, dass sie stabil sind, dadurch, dass ich Menschen regelmäßig sehe und dass man jeweils weiß, was man voneinander erwarten kann. Und dass es als Grundlage eines Kontaktes durchaus Stabilität mit sich bringt.
Und wo setzt du da deine Grenzen? Also ich denke mal, das kann ein sehr vertrauensvoller Umgang werden. Wie setzt du da deine Grenzen?
Meine persönlichen Grenzen meinst du? Ja, ich bleibe immer der Sozialarbeiter und bin niemals der Freund. Das ist aber ja ein generelles Phänomen in dieser Arbeit. Und letztlich bin ich die Person, die berät. Die Entscheidung, ob PrEP verschrieben wird, in welchem Umfang, ist letztlich eine ärztliche Entscheidung. Und da bin ich dann in der entspannten Situation, dass ich das abgebe an meine Kolleginnen, die das dann übernehmen. Das wäre dann wieder eine Frage, die Tessa beantworten könnte, weil sie Ärztin ist.
Ja, Tessa, du kannst ruhig was dazu nochmal sagen.
Ähnlich. Also wichtig ist, dass man so einen wirklich geschützten Rahmen schafft. Also ich meine, wir reden ja, uns erscheint das schon so selbstverständlich, aber wir reden ja mit wirklich eigentlich fremden Menschen über Sexualität, über wirklich persönliche, intime Dinge. Und deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich von der ersten Minute an vermittelt, dass das ein ganz geschützter Rahmen ist. Das kannst du, also da kann man schon mal deutlich machen, also wir machen viel auch anonym. Natürlich, wenn ich dann Rezepte ausschreibe, muss da ein Name drauf, aber natürlich ist es anonym. Ich mache zum Beispiel bei den Menschen aus der Sexarbeit immer deutlich, dass wir eben wirklich nicht nach dem postulierten Schutzgesetz arbeiten, dass wir wirklich keine mit der Registrierung und mit diesen medizinischen Zwangsberatungen oder Pflichtberatungen nichts zu tun haben, sondern dass sie wirklich, dass es einfach ein Angebot ist, dass Leute kommen können. Ich mache bei den Menschen, die keinen legalen Status in Deutschland haben, auch immer deutlich, dass wir nicht mit anderen Ämtern kooperieren. Also man muss ja sagen, wir sind das Gesundheitsamt, ne? Also man muss da einfach wirklich so einen Rahmen schaffen und sagen, hallo, Sie können kommen, wir melden Sie nicht an die Ausländerbehörde oder irgendwo hin. Das ist für viele Menschen wichtig. Dann, wie Gerhard sagte, die Sprachen müssen stimmen. Man muss auf irgendeine, also sowas wie Absprache ist Deutsch, damit läuft es ja natürlich gar nicht. Man muss halt wirklich gucken, dass wir in die Sprachen, die hauptsächlich gefragt werden, irgendwie entweder selber können oder Sprachmittlung haben. Also das sind so diese Sachen, die wichtig sind. Ich finde auch zum Beispiel bei den sexarbeitenden Frauen, da könnte man ja ganz profan sagen, nach postulierten Schutzgesetz müssen die ja Kondome benutzen, sprich haben ja gar kein HIV-Risiko. Ne, da darf man natürlich auch nicht drauf rumrühren, sondern muss eben sagen, ja, wir wissen, wie die Welt funktioniert und manchmal wird Schutz eben genutzt, manchmal auch nicht. Naja, was soll's, ne? Und das finde ich schon sehr wichtig, dass man da wirklich irgendwie ins Gespräch kommt und dass die Leute sich so auch irgendwie aufgehoben fühlen. Und dann funktioniert das gut. Dann kann man auch gute Gespräche führen. Und manchmal braucht es ja auch. Manchmal müssen die dann einmal mehr kommen, um so das Vertrauen dann zu fassen, das Gefühl zu haben, ja, das geht dann hier. Und dann funktioniert es gut. Das finde ich wichtig. Und eben hatte ich noch so eine ganz tolle Idee, die ich unbedingt sagen wollte. Und jetzt habe ich es leider vergessen.
Das fällt dir bestimmt noch später ein. Ja. Gerhard hat gerade nochmal signalisiert.
Ja. Was du gerade angesprochen hast, Tessa, das beschreibt es genau. Wenn die Klienten, Klientinnen das gut finden, kommen sie wieder und dann hat man den Kontakt und dann hat man die Möglichkeit, genau diesen Schutz zu bieten. Das spricht auch noch ein anderes großes Problem an, was wir vor allem bei MSM in der Sexarbeit feststellen. Die sind unglaublich mobil. und schaffen es oft nicht nach dem ersten Kontakt, bei dem man den SDI-Check macht und vielleicht die Nierenwerte überprüft, in einer Woche noch in derselben Stadt zu sein. Und dann sind sie vielleicht schon in Köln, in Berlin, in irgendwo. Und es wäre wunderschön, wenn man da so ein Netzwerk etablieren könnte, dass man in Berlin die Ergebnisse des SDI-Checks aus Hamburg akzeptiert und umgekehrt und in verschiedenen Strukturen. Manchmal funktioniert das schon, weil die großen Gesundheitsämter das ja durchaus machen und sich auch untereinander kennen. Aber es funktioniert noch nicht ausreichend gut und es ist manchmal sehr aufwendig. Das ist ein Anspruch, der bei den spezifischen Zielgruppen, mit denen wir zu tun haben, deutlich höher ist als bei jemand, der oder die einfach in eine Schwerpunktpraxis vor Ort gehen kann.
Ich wollte noch was zur Kommunikation über PrEP anmerken und finde, da sollte wirklich zielgruppengerecht aufgeklärt werden, auch in Bezug auf Kondomnutzung oder nicht. Es ist nicht für alle Gruppen gleichsam das Ziel, das Kondom wegzulassen, ja, wie zum Beispiel das häufig bei den Männern, die Sex mit Männern ist. Das Ziel ist aber beispielsweise für Sexarbeitende kann es durchaus eine andere Motivation geben, nämlich einen zusätzlichen Selbstschutz zu haben und gar nicht unbedingt jetzt in der Sexarbeit kondomlosen Sex überall anzubieten. Aber es gibt einfach Situationen, in denen das Kondom versagt, beispielsweise platzt oder eben auch Gewalt im Spiel ist oder ein enormer finanzieller Druck, der dazu führt, dass halt nicht immer, also Sex mit Kondom praktizierbar ist. Und das sollte sozusagen in der Kommunikation auch mitbedacht werden, weil es durchaus sonst auch falsche Signale aussenden kann, wenn man jetzt kondomlosen Sex in der Sexarbeit irgendwie weit promotet durch die PrEP. Das ist nicht immer überall das Ziel. Und das gehört dann eben auch zur zielgruppenspezifischen Aufklärung dazu, finde ich, dass man da ein bisschen differenziert.
Ja, genau. Das ist es. Jetzt ist mir mein Punkt von eben auch wieder eingefallen. Ich finde eben gerade das Schöne an PrEP, finde ich, dass halt jede Person, die sie nutzt, ihren eigenen HIV-Schutz selber in der Hand hat. Und das ist genau das Empowerment per se, weil es wirklich so ist, Kondompannen können passieren, vielleicht vergesse ich es auch mal, vielleicht bin ich auch mal zu besoffen oder zu high, um dran zu denken. Vielleicht kann ich mich aber auch auf Absprachen mit Menschen nicht, ne? Also wir hatten vielleicht schon gesprochen, es wird ein Kondom benutzt und dann, keine Ahnung, ist es dann doch nicht. Und das finde ich halt super, dass halt jede Person dann wirklich selber in der Hand, was mit ihrem HIV-Schutz ist. Und gegen so doppelt gemoppelt ist ja wie bei der Kontrazeption. Also man kann ja Kondome und dann nimmt man noch eine Pille, damit man also doppelt nicht schwanger wird sozusagen. Und mit der PrEP genauso. Und das finde ich auch das ist super, das zu wissen, dass es diese Strategien eben auch gibt. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass jetzt alle PrEP-User dann Kondome und alle anderen Schutzmöglichkeiten so völlig in den Wind schießen, sondern eher, es ist einfach noch eine Möglichkeit mehr, um das individuell zusammenzubasteln, was da am besten funktioniert.
Und da geht es vor allem auch darum, das Wissen zu vermitteln, damit die Entscheidung getroffen werden kann.
Genau.
Und gerade, es gibt einige Cis-Frauen, die bei uns PrEP bekommen, denen geht es wirklich vor allem darum, den doppelten Schutz zu haben und diese Entscheidung selbst treffen zu können, eben außerhalb der eigentlichen Risikosituation. Da kann ich Tessa nur bestätigen.
Das ist ja ein ganz spannendes Thema jetzt, die Kommunikation. Und das ist vielleicht der Bogen auch zu der Frage, inwieweit ihr die Lage eigentlich im ÖGD einschätzt. Das wäre ja eine wichtige Aufgabe, diese Kommunikation noch zu verbessern von Seiten des ÖGD. Tessa, wo siehst du da Möglichkeiten, noch aktiver zu werden? Oder was könnte im ÖGD hinsichtlich der Kommunikation zur PrEP noch verändert werden?
Also grundlegend glaube ich, dass wir das schon ganz gut machen. Es ist sicher immer so, es gibt manchmal so eine Hemmschwelle, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, dass man denkt, also zum Beispiel niedergelassene KollegInnen müssen ja ein relativ strukturiertes Ausbildungsprogramm, würde ich es mal nennen, durchlaufen, bis die das anbieten können. Das liegt aber sicher, also die müssen dann hospitieren in Schwerpunktpraxen und auch wirklich irgendwie Zeiten nachweisen, in denen sie sich damit beschäftigt haben. Das liegt sicher an den Abrechnungsmodalitäten in der Niederlassung. Das betrifft uns ÖGD-Ärztinnen zum Beispiel gar nicht. Aber häufig ist durch verschiedene Sachen kommt so eine hohe Schwelle manchmal zustande. Also wenn ich mit Kolleginnen aus anderen Ämtern spreche, dann sind die manchmal so, ob wir das überhaupt können und ist so aufwendig und so schwierig und wenn wir da irgendwie und so. Und da muss man einfach sagen, es ist ja wirklich relativ leicht gemacht, gerade wenn man sowieso vielleicht schon ein Beratungssetting hat, wenn man HIV- und STI-Teste anbieten kann, wenn man vielleicht nochmal ein bisschen Serologien mit meinetwegen Leber- und Nierenwerten machen kann, dann hat man es eigentlich schon. Und dann kann man sich irgendwie einarbeiten. Ich glaube, das muss nochmal besser, also diese gefühlte Hemmschwelle, dass das irgendwie so ein super schwieriges Thema ist, das muss ein bisschen gesenkt werden. Gleichzeitig glaube ich auch eben, dass nicht alle Gesundheitsämter so gut ausgestattet sind wie wir, also oder wie in Hamburg oder die Kollegen in Köln, also in Metropolen, wo die Ressourcen da sind, wo diese Sprechstunden oder die HIV-STI-Sprechstunden eher eingerichtet sind, dann macht man das leichter mit. Aber wir wissen auch, dass auch in der Fläche, also viele kleinere Gesundheitsämter, die haben die Möglichkeiten gar nicht, weil die vielleicht nicht die Leute haben, weil die eh nicht die Sprechstunden haben. Also das ist schon gut, wenn man da vielleicht eben auch sagt, naja, den ÖGD als Arbeitgeber stärken, das irgendwie attraktiv als Arbeitsplatz zu machen, mehr Leute, mehr Gelder, einfach weiter in die Fläche gehen, ne? Das wäre wichtig. Sonst an sich so eine PrEP-Sprechstunde einzurichten, ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, ne? Das kann man gut machen.
Das ist super, dass du das sagst für diejenigen, die jetzt vielleicht gar noch gar keine Erfahrung haben. Also die den Podcast jetzt hören und sich denken, ich habe immer gedacht, das ist super schwer und kompliziert. Welche Voraussetzungen für die Einrichtung von einer PrEP-Sprechstunde sind denn eigentlich notwendig? Kannst du da vielleicht mal aus deinen Erfahrungen ein bisschen was erzählen, also mitgeben, was nützlich war oder was könnten Stolpersteine sein bei der Einrichtung einer solchen Sprechstunde?
Ich glaube, man muss das wollen. Man muss das in seinem Team auch irgendwie besprechen, dass man sich, also wir sind ja häufig sehr multiprofessionelle Teams, dass wir also irgendwie alle das Gefühl haben, das sollte man vielleicht tun und das Angebot sollte man schaffen. Und dann, wenn man sich da einig ist, dann ist es natürlich wirklich hilfreich, dass man schon irgendwie vielleicht in dem Bereich HIV-STI gearbeitet hat, damit man da wirklich irgendwie einfach eine Ahnung hat, was sind denn diese Erkrankungen, wie funktioniert das denn alles, dass man gut beraten kann. Ich finde es super wichtig, dass man Sozialarbeitende an Bord hat, die wirklich mit den Leuten einfach auch sprechen, die sehr breit ja auch beraten, die vielleicht auch die Versicherungssituation, den Aufenthalt an so eine Sachen, die wir als Medizinerinnen jetzt nicht so im Kopf haben, abdecken. Man braucht ein Labor, also wo man seine Proben halt irgendwie hinschicken kann. Ich finde, man muss ja auch nicht alles selbst machen. Es ist total wertvoll, irgendwie ein Netz zu haben in dem Bereich der Schwerpunktpraxen oder in die klinischen Infektiologien. In Berlin, wir sind im Fast-Track-City-Netzwerk. Das ist so ein ganz großes Netzwerk verschiedenster Organisationen und NGOs und klinisch und nicht klinisch tätiger Menschen aus allen möglichen Berufen, die HIV beenden wollen. Und das ist super. Also wenn ich jetzt irgendwie mal ein Problem habe und dann doch mal eine Person hat, ich bin ja Gynäkologin, ne? Und dann habe ich vielleicht jemanden, der hat dann irgendwie doch mit den Nieren irgendwie Probleme und das ist jetzt nicht per se mein Schwerpunkt. Na, dann weiß ich aber, wen ich anrufen kann. Also sowas ist wichtig, dass man vielleicht ein Netz schafft. Und dann macht man halt mal vielleicht einen Sondertermin für PrEP. Man lässt sich viel Zeit. Es gibt Checklisten für alles. Ich habe so vom BfArM gibt so eine ganz schöne Checkliste, wo wirklich nochmal drin steht, was berate ich wann, welche Teste mache ich zu welchem Zeitpunkt. Guckt man halt nochmal in die Leitlinie, naja, und dann fängt man das halt in Ruhe mal an und dann geht das eigentlich. Also wirkt, es ist leicht gemacht. Das muss man irgendwie nur wollen und dann einfach machen.
Gerhard, kannst du das unterstützen?
Das kann ich nur unterstützen. Ich bin jetzt Sozialarbeiter und habe die medizinischen Fragen nicht so sehr im Blick. Und ich glaube, man kann gut dazu beraten und man kann sich relativ leicht das Wissen aneignen, was man benötigt, um eine entsprechende Beratung zu leisten. Ich weiß auch, dass immer mal über die Kontakte, die es über die verschiedenen Netzwerke gibt, Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen und auch mal eine Zeit lang hospitieren, einen Tag oder so, um sich das anzusehen, um einfach da die Hemmschwellen abzubauen.
Daniel, was siehst du denn aus deiner Sicht jetzt von Seiten deiner Forschungsprojekte zu den Surveillance-Daten für Zugangsbarrieren eigentlich zur PrEP? Gibt es da von deiner Seite vielleicht Vorschläge oder Verbesserungen?
Also wir haben dazu mit unserem Community-Beirat in den PrEP-Projekten diskutiert und über Barrieren auch gesprochen. Und es ist zum einen eben so, dass, wie schon angesprochen, häufig das Wissen in Gruppen, die durchaus von PrEP profitieren könnten, nicht vorhanden ist über die PrEP und auch bestimmte PrEP-Mythen oder so falsche Annahmen sozusagen vorherrschen, wie zum Beispiel eben, dass PrEP nur für schwule Männer ist und auch nur für diese die Kosten übernommen werden oder dass zum Beispiel die PrEP eben nur für kondomlosen Sex gedacht ist oder auch, dass PrEP immer starke Nebenwirkungen macht. Also da muss man sozusagen aufklären und so eine faktenbasierte Entscheidung dann für die Menschen ermöglichen, ob das was für sie ist, dieses Präventionstool oder nicht. Aber es gibt eben auch zum Beispiel die Versorgungsstrukturen, die teilweise nicht überall gleich vorhanden sind. Wir haben gehört, die regionale PrEP-Abdeckung ist eben, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie die Versorgungsstrukturen sind, dass eben in städtischen Bereichen und Metropolen auch die HIV-Schwerpunktzentren besser angesiedelt sind als in der Fläche. Da könnten wir zum Beispiel einfach auch sowas wie Telekonsil oder Telemedizin besser nutzen oder auch bestehende Community-Strukturen, die schon da sind, jetzt Checkpoints oder eben auch den ÖGD, der könnte da eben auch eine super Rolle spielen oder eine zunehmende Rolle immer mehr auch in der Fläche spielen. Genau, wir haben, also ich habe schon gesagt, die Nebenwirkungen sind eine große Angst, weswegen Menschen, die eigentlich vielleicht einen PrEP-Bedarf hätten, eine Indikation hätten, dann doch nicht auf PrEP gehen. Und wenn wir uns mal die Daten dazu anschauen, dann sind Nebenwirkungen, die wirklich auch zu einem PrEP-Abbruch dann führen, äußerst selten. Also hier gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen so einem vermuteten Risiko an von Nebenwirkungen und den tatsächlichen Risiken. Da könnte man eben auch aufklären darüber. Was auch noch ein Thema ist, sind eben die Menschen ohne Papiere und GKV, wo man eben auch wirklich nochmal gucken muss, wie man auch bundesweit Modelle hat, wie man die Menschen in die Versorgung bekommt. Und da ist eben natürlich auch der ÖGD ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ein super Blitzlichtbeitrag jetzt schon von dir gewesen, Daniel. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz in ein paar Stichpunkten sagen, welche Schritte aus deiner beruflichen Perspektive notwendig sind, um die PrEP-Versorgung in Deutschland zu verbessern?
Also die angesprochenen Barrieren wie Aufklärung und zielgruppenspezifisches Wissen für PrEP zu verbreiten oder rund um die PrEP zu verbreiten und dabei auch zu bedenken, dass es durchaus unterschiedliche Motivationen zur PrEP gibt. Es ist wichtig, die Versorgungsstrukturen zu verbessern, indem eben mehr Ärztinnen auch in der Fläche die PrEP verordnen, nicht nur HIV-Schwerpunktzentren. Also ich denke da zum Beispiel eben an Gynäkologie, Reisemedizin, Allgemeinmedizin, die nicht gesetzlich versicherten Menschen hatten wir auch schon angesprochen. Und jetzt von meinem Blickwinkel her braucht es natürlich auch gute Daten zu PrEP, um zu gucken, ob wir die Ziele, die wir haben und die Menschen, die wir erreichen wollen, dann auch erreichen. Und da ist es natürlich umso mehr schade, dass es dieses Surveillance-Projekt jetzt über 2024 hinaus nicht mehr gibt. Da ist die Datenlage natürlich etwas in Gefahr rund um die PrEP.
Danke dir, Gerhard. Wie sieht dein Blitzlicht aus? Welche Schritte sind aus deiner beruflichen Perspektive notwendig für eine bessere PrEP-Versorgung?
Blick auf die Zielgruppen, die wir hauptsächlich erreichen, eine bessere Vernetzung über das ganze Land, um der Mobilität zu begegnen und damit der Lebensrealität der Zielgruppen gerecht zu werden. Was Daniel gerade schon angesprochen hat, für Menschen, die PrEP bekommen und die einen Zugang haben, ist einfach die Ausweitung übers platte Land sinnvoll notwendig. Und ich finde auch, dass der ÖGD da durchaus in der Lage sein sollte, das zu übernehmen, wenn sich keine Arztpraxis findet. Und wie ja Tessa es vorhin schon gesagt hat, das ist eigentlich kein großes Problem. Man muss sich trauen und dann geht das.
Und Tessa, wie sehen deine Blitzgedanken aus für ganz konkrete Schritte zur Verbesserung der PrEP-Versorgung?
Ja, also ganz unkonkret würde ich aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ich finde, das ganze Thema der sexuellen Gesundheit, also HIV, STIs, Infektionen, dass Leute überhaupt Sex haben, das muss irgendwie nochmal, da muss eine viel breitere Akzeptanz geschaffen werden und es muss dieses ganze Thema aus dieser Schmuddelecke rauskommen. Sondern wir müssen einfach viel mehr darüber sprechen, dass Menschen Sex haben und vielleicht auch nicht nur MSM, sondern auch Flinterpersonen. Also wir müssen, finde ich, überhaupt das Thema viel breiter angehen, der sexuellen Gesundheit, um dann auch vielleicht den Schritt leichter zu haben, dass man eben über so spezifische Dinge wie PrEP spricht. Also dass man überhaupt einen Raum gibt, dass man akzeptiert, dass Menschen Sex haben und dass das Leben bunt ist und dass es vielleicht auch außerhalb der monogamen, zweier heterosexuellen Cisgender-Beziehungen funktioniert. Ne? Also da finde ich, das ist wichtig. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht konkret, das finde ich aber eher so einen grundlegenden Anspruch, den wir als Gesellschaft haben sollten. Und dann ganz konkret, wie Gerhard sagte, der ÖGD muss da gestärkt werden, der muss da mehr in die Verantwortung gehen, muss sich mehr trauen und muss einfach mehr für Menschen, die sonst keinen Zugang haben, den Zugang in die PrEP ermöglichen.
Super, toll nochmal zusammengefasst. Ich danke dir und auch die Gedanken jetzt zur Kommunikation finde ich wichtig. Wir planen da auch gerade noch eine Veranstaltung zur Kommunikation in der HIV- und STI-Beratung und auch wie das Thema HIV-STI in die Schulen getragen werden kann, weil das sind ja die Personen, die jungen Menschen, die zukünftig mit dem Thema Sex zu tun haben werden. Und ich denke mal, da gibt es auch noch die ein oder andere Verbesserungsmöglichkeit, das Thema breiter in die Gesellschaft zu tragen. Aber da sprechen wir sicherlich an anderer Stelle noch drüber. Liebe Tessa, lieber Gerhard, lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für diese angeregte Gesprächsrunde und eure vielschichtigen Informationen und Einblicke in eure tägliche Arbeit. Herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Tag und freue mich auf Sie bei einer der nächsten Episoden von Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Herzlich, Sibylle Somogi.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gruß aus Hamburg.
Ja, war schön. Vielen Dank und auch von mir einen schönen Tag.
Vielen Dank auch von meiner Seite und ein Tschüss aus Berlin.